Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Heute der zweite Teil der Folge zum Thema Gott, ja, aber wozu Jesus? Im ersten Teil war es darum gegangen, wer ist Jesus eigentlich? Ist er Gott? Ist er Mensch? Inwiefern ist er ganz Gott und ganz Mensch? Wie passt das zusammen? Warum reicht es nicht einfach, hier beim Judentum stehen zu bleiben und einfach Gott zu haben? Warum brauchen wir Jesus? Und heute geht es weiter mit dem Teil, ja, warum brauchst du denn eigentlich Jesus? Und Jesus ist der Erlöser. Das hast du sicher schon mal gehört. Das ist auch oft so formelhaft. Das wird so oft wiederholt, dass man irgendwann, also dass man von Anfang an eigentlich nicht versteht, was bedeutet das. Und das wird dann so oft wiederholt, dass das wird so ein Gemeinplatz. Aber eigentlich versteht man das gar nicht richtig. Besonders wenn du vielleicht noch nicht überzeugte Christ bist oder überzeugte Christin bist, dann ja, ist das so ein bisschen absurd vielleicht. Also was ist damit gemeint? Jesus ist der Erlöser. Das ist ja so, dass Gott in Jesus Mensch wird und für die Sünden der Menschen stirbt. Und das ist etwas kosmologisch völlig Einzigartiges, nämlich dass der Schöpfer sich für seine Schöpfung opfert. Sowas haben wir in keiner anderen Religion. In Jesus wird Gott, der ja ewig ist und alles umfassend, der die ganze Schöpfung erschaffen hat, wird selbst Mensch. Und das ist eigentlich ein total radikaler Bruch mit der natürlichen Ordnung, weil der Schöpfer wird eigentlich sonst nicht Teil des Systems, das es selbst ins Leben gerufen hat. Das ist so wie in der Literatur, wenn auf einmal Shakespeare selbst im Hamlet auftauchen würde. Aber ja, das klingt ein bisschen lustig, aber daran, dass Gott das tut, sieht man eben, wie tief und wie groß seine Liebe und seine Gnade sind. Und um das wirklich zu verstehen, da bin ich ganz ehrlich, das ist nicht einfach. Das ist eigentlich auch ein Geheimnis des Glaubens. Es gibt demnächst noch eine Folge zu Geheimnissen des Glaubens. Und das braucht Zeit, weil das ist eine tiefe, tiefe Wahrheit, die unserem menschlichen Verstand nicht unbedingt so leicht zugänglich ist. Und das ganz zu begreifen, ja, vielleicht werden wir das nie können. Warum ist überhaupt diese Erlösung notwendig? Wenn du die vierte Folge nicht gehört hast, warum bist du sündhaft, hieß sie, da gab es auch zwei Folgen. Dann hier nochmal eine kleine Erinnerung. Also du bist als Mensch von deiner Natur aus sündhaft und diese Sündhaftigkeit trennt dich von Gott. Und das Problem ist, dass du durch gutes Verhalten, durch Einhalten von Gesetzen, von den Geboten und so weiter, kannst du die Trennung nicht selber überwinden. Das schaffst du eben nicht. Deswegen brauchst du Erlösung von außen, weil du dir selber diese Erlösung eben nicht geben kannst. Und du brauchst Erlösung, um in Gemeinschaft mit Gott zu sein, um ewiges Leben zu haben, um Frieden und Versöhnung mit Gott zu erleben, um Schuld und Last loszuwerden. Und auch um ein neuer Mensch in Jesus Christus zu werden, um eine neue Identität zu bekommen, die von Gottes Geist, vom Heiligen Geist geprägt ist. Und was ist die Trennung von Gott nochmal? Die Trennung von Gott, das ist eine kosmische Kluft, könnte man sagen, zwischen dem Schöpfer und seiner Schöpfung. Und warum kosmisch? Naja, weil die gesamte Schöpfung eigentlich seit dem Sündenfall aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und zur Sünde des Menschen gehört eben auch, dass er die Natur ausbeutet und zerstört. Und deswegen wird auch oft gesagt, dass die Schöpfung leidet. Also die gesamte Welt ist von der ursprünglichen guten Ordnung, die Gott ihr gegeben hat, ist entfernt. Und deswegen eben der Opfertod am Kreuz von Jesus. Was ist da eigentlich passiert? Also Jesus ist ja auferstanden und hat damit den Tod besiegt. Also der Tod ist eigentlich die Strafe für unsere Sünden. Als Adam und Eva dann aus dem Paradies rausgejagt worden sind, nachdem sie den Apfel gegessen und dann auch noch versucht haben, das zu vertuschen, hat Gott sie aus dem Paradies vertrieben und hat auch gesagt, dass sie jetzt sterben werden, also dass sie sterbliche Menschen werden. Vorher waren sie nicht sterblich. Und indem Jesus auferstanden ist, hat er eben den Tod besiegt und hat damit auch diese Strafe für unsere Sünden überwunden. Und jetzt kommt wieder so ein typischer Satz, der immer wiederholt wird, ohne dass er wirklich vielleicht gut verstanden wird. Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Aber was heißt das denn eigentlich? Für unsere Sünden gestorben? Also auf der einen Seite gibt es den heiligen Gott und auf der anderen Seite gibt es die sündigen Menschen und dazwischen gibt es einen Bruch. Gott will aber Beziehung mit Menschen. Er will diesen Bruch nicht. Das Problem ist aber, dass Gott nicht nur ein liebender Gott ist, sondern er ist auch gar ein gerechter Gott. Also Gott ist Liebe, Gott ist aber auch vollends gut. Und um vollends gut zu sein, muss man gerecht sein. Das heißt, dass Sünden gesühnt werden müssen. Also es kann nicht sein, dass jemand Sünden begeht und einfach über diese Sünden hinweggegangen wird. Das kann nicht sein. Und außerdem, ja, dieses Heilige von Gott, diese Eigenschaft des Heiligen, bedeutet, dass in seiner Gegenwart nichts Nicht-Heiliges, etwas Sündhaftes bestehen kann. Und Sünden müssen eben gesühnt werden. Das ist alles so eine bisschen altertümliche Terminologie. Aber Sünden, ich verwende die jetzt einfach, weil das ist wichtig und irgendwelche säkularen Worte zu verwenden, scheint mir nicht richtig, weil dann ist vielleicht nicht ganz klar, was gemeint ist oder das verwässert dann so. Deswegen benutze ich diese theologischen Worte. Also Sünden müssen gesühnt werden, um diese Schuld, die durch die Sünde in die Welt gekommen ist, zu begleichen und um die Beziehung zwischen Gott und Mensch wieder herzustellen. Weil die Sühne den Mensch von der Sünde reinigt. Und im Alten Testament haben ja die Menschen immer wieder Tieropfer gebracht, um ihre Sünden zu büßen. Das kannst du da alles nachlesen. Das ist der Wahnsinn, wie viele Opfer die gebracht haben, um eben ihre Sünden zu büßen. Aber Jesus ist eben gestorben und deswegen wird auch gesagt, er ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Also Jesus hat sich selber als das perfekte Opfer dargebracht und das völlig freiwillig und ein für alle Mal. Also das muss nicht immer wiederholt werden, sondern das ist einmal passiert und das war ausreichend. Und dadurch hat Jesus die Trennung zwischen Mensch und Gott eben durch seinen Tod überwunden. Weil er hat dadurch, dass er als das perfekte Opferlamm, der ohne Sünde war, hat er alle unsere Sünden auf sich genommen, damit wir zu Gott kommen können, damit wir vor Gott als rein gelten, damit wir als heilig gelten können, damit wir nicht mehr sündhaft sind. Also er hat für uns gesühnt. Und das ist wirklich schwer zu verstehen. Ich selber habe das erst angefangen zu verstehen vor ein paar Monaten, würde ich sagen. Und das braucht auch Zeit im Glauben. Überhaupt im Glauben gibt es immer so verschiedene Phasen, Reife gerade sozusagen, wie bei einem Harzer Käse. Am Anfang ist er noch ganz frisch und sieht überall ganz hellweiß aus und irgendwann, bei allem Käse wahrscheinlich, irgendwann wird er dann von innen so ein bisschen bröckelig und so ist es beim Glauben auch. Also man wächst im Glauben und versteht immer mehr Dinge, weil man auch immer sich mehr aus verschiedenen Richtungen mit dem Glauben beschäftigt. Man liest mehr Dinge in der Bibel. Ja, das ist wie Wandern durch ein Gebirge sozusagen. Man erklimmt immer neue Stufen und sieht Dinge aus anderen Perspektiven. Wie gesagt, Geheimnis des Glaubens, das sind einfach Dinge, die unser menschliches Verständnis übersteigen. Und da schreibt Paulus im ersten Brief an die Korinther im 13. Kapitel, Vers 12. Und dieses Zitat ist immer so lang zu sagen. Also da schreibt Paulus, jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel, undeutlich und verschwommen. Doch einmal werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk. Doch einmal werde ich alles so erkennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Also das, was ich dir jetzt auch sagen kann, das ist alles eigentlich nur wie in einem Spiegel, wie in einem undeutlichen und verschwommenen Spiegel. Aber irgendwann, wenn wir bei Gott sind, dann werden wir das vollends verstehen. Jetzt aber noch nicht ganz, wir können uns dem nur annähern. Aber übrigens, ich würde auch nicht versuchen, auf so einer hohen theologischen, theoretischen Ebene das anzuschauen, sondern mehr wirklich von den Fakten auszugehen und davon auszugeben, dass das, was in der Bibel steht, die Wahrheit ist. Ich nehme gleich auch noch eine Folge zum Thema auf, ist Jesus wirklich auferstanden und welche Beweise gibt es dafür? Und einfach diese Tatsachen anzuschauen und zu sagen, okay, Jesus ist auferstanden, was bedeutet das? Was folgt daraus? Warum ist das passiert? und das erstmal anzunehmen. Ich glaube, das macht es leichter, als wenn man so von der theoretischen Ebene kommt und nicht so sehr an die Bibel denkt. Wenn du verstehst, was ich meine. Komme ich zur Auferstehung? Also warum ist die Auferstehung wichtig? Natürlich, Jesus ohne Auferstehung macht keinen Sinn. Weil wenn Jesus nicht auferstanden wäre, ja, dann wäre der Tod immer noch das Ende. Weil der Tod ist ja, wie gesagt, die Strafe für die Sünde. Und bevor Jesus gestorben und auferstanden ist, war das so, dass das Opfertier, was geopfert wurde, dass der Tod dieses Opfertiers war die Strafe für die Sünde. Und global gesehen, also auf das ganze Leben des Menschen bezogen, war eben die Sterblichkeit des Menschen die Strafe für die Sünde. Und dadurch, dass Jesus auferstanden ist, das zeigt eben, dass Jesus die ultimative Macht über Sünde und Tod hat. Und das bedeutet für uns, dass wir Hoffnung auf ein neues Leben haben. Und zwar nicht erst nach dem Tod, sondern schon jetzt. Und Paulus schreibt im Römerbrief im 6. Kapitel 23. Vers, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also der Lohn der Sünde ist der Tod, aber durch die Gnade Gottes haben wir das ewige Leben in Jesus Christus. Und der nächste Punkt ist die Vergebung der Sünden, die vollständige Vergebung und Gnade. Und das ist das unglaublich Großartige am Christentum. Das gibt es, glaube ich, so in keiner Religion, zumindest alle die, die ich kenne. Also egal, was bis jetzt in deinem Leben passiert ist, egal, was du gemacht hast, dadurch, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, wäscht das all deine Sünden weg. Das macht dich rein. Das macht dich zu einem neuen Menschen. Wie Paulus im Römerbrief sagt, du bist gerechtfertigt im Glauben. Das ist ein bisschen, ja, klingt etwas seltsam für unsere modernen Ohren. Und das geschieht eben durch Glauben, weil es nicht durch unsere Taten, durch unsere Leistung geschieht. Wir haben das gar nicht verdient. Wir haben es überhaupt nicht verdient, weil wir sind Sünder. Sondern wir bekommen diese Vergebung alleine durch Gottes Gnade. Und das Einzige, was wir dafür tun müssen, ist an Jesus zu glauben. Das wird auch oft missverstanden, dass Leute denken, ja, wenn ich Christ bin, dann muss ich ein guter Mensch sein, dann muss ich anderen helfen und so weiter. So ist es nicht. Also um diese Vergebung zu bekommen, musst du nur an Jesus Christus glauben. Wenn du an Jesus Christus glaubst, was dann mit deinem Leben passiert und wie du dich dann verhältst, das ist die Folge der Rettung, aber das ist nicht Bedingung der Rettung. Und was eben dann passiert mit dir, du wirst ein weißes Blatt Papier sozusagen. Also denk an die Geschichte vom verlorenen Sohn, der sich eigentlich wünscht, dass sein Vater tot ist, damit er das ganze Erbe verprassen kann und der dann abhaut und dann, ja, gibt das ganze Geld aus, endet natürlich nicht gut. Er ist bei den Schweinen und wünscht sich, er könnte das Schweinefutter fressen. Und er kommt dann zu seinem Vater zurück, reumütig und so weiter. Aber der Vater ist nicht böse. Der Sohn hat so eine Rede vorbereitet, die er dem Vater sagen will und so weiter. Aber der Vater hört sich das gar nicht an, das interessiert ihn überhaupt nicht, sondern er rennt auf ihn zu und stieß ihn in die Arme und feiert ein Fest. Und das ist mit Gott eben auch so. Der will so sehr in Beziehung mit dir sein, mit dir zusammen sein. Der liebt dich so sehr, dass ihm das egal ist. Der ist Mensch geworden und hat sich geopfert, damit du mit ihm in Beziehung sein kannst, damit er dich lieben kann und du ihn lieben kannst und ja, Gott will mit seiner Schöpfung zusammen sein. Und Jesus ist eben der Weg zu Gott. Jesus ist der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben und durch Jesus können Menschen eben in diese persönliche Beziehung zu Gott kommen und das war vorher nicht möglich. Und das ist uns gar nicht so richtig klar. Ich habe auch lange gebraucht, um das zu begreifen, weil wir sind schon jetzt, ich spreche jetzt zu allen Gläubigen, wir sind schon so daran gewöhnt, dass wir zu Gott sprechen kommen, dass wir können, dass wir keine komplizierten Regeln einhalten müssen und so weiter, dass wir da so ein bisschen verwöhnt sind. Aber lies mal das Alte Testament, besonders diese eher trockenen, langweiligen Bücher, der zweite Teil, Exodus, Levitikus, um den Kontrast zu verstehen. Was die Juden alles tun mussten, um in dieser Beziehung zu Gott zu sein. Und das war auch keine vollkommene Beziehung. Und ich gebe dir da mal zwei Beispiele für die komplexen Regeln, die es dort gab. Das erste ist aus dem dritten Buch Mose, 4. Kapitel, die Opferung eines Sündentiers. Also wenn jemand eine Sünde beging, dann musste er ein spezielles Tier opfern, um von seiner Sünde befreit zu werden. Und je nach Status des Sündigen, also war das jetzt ein einfacher Israelit, war es ein hoher Priester, ein führender Mann in irgendeiner leitenden Position, da war das Tier dann jeweils unterschiedlich. Also der Mann musste dann entweder ein fehlerfreies Lamm, eine Ziege oder eine Taube opfern. Und die Person konnte das Tier nicht irgendwo schlachten oder zum Opfer als Opfer darbringen, sondern sie musste das Tier zum Heiligtum bringen. Und das Heiligtum war entweder das Zelt, also während die Israeliten in der Wüste waren, war ja die Bundeslade und so weiter. Das war in so einem recht großen Zelt, so eine Art transportabler Tempel, den sie da mit dabei hatten. Und später war es eben der Tempel in Jerusalem. Und dort musste die Person hingehen, dieses Lamm, Ziege oder Taube mitbringen, die Hand, seine Hand auf den Kopf des Tieres legen. Also das war symbolisch dafür, dass die eigenen Sünden auf das Tier übertragen worden sind und das Tier selbst schlachten, das Blut des Tieres auf den Altar sprengen, um die eigene Sünde zu sühnen. Also ziemlich kompliziert. Stell dir vor, du hast gelogen und musst dann, angenommen, du bist eine Person in führender Position, da musst du eine Ziege nehmen, die darf auch nicht irgendeinen Mangel haben, die darf nicht hinken oder irgendwie einen schiefen Zahn haben oder so. Dann musst du damit nach Jerusalem gehen, dann musst du das schlachten und so weiter. Und das ist ja auch nicht ganz günstig. Fleisch war damals natürlich Luxus, das war nichts, was man im Überfluss hatte. Oder eine andere komplexe Regel ist die Reinigung nach Unreinheit, auch im dritten Buch Mose im 14. Kapitel. Also wer an Aussatz, zum Beispiel Lepra erkrankt ist oder eine andere Unreinheit hatte, zum Beispiel irgendein Hautausschlag, der musste sich nach der Heiligung oder nachdem diese Unreinheit beseitigt worden sind, einer ganzen Reihe von Ritualen unterziehen. Dazu gehört zum Beispiel das Opfer eines Vogels, das war meistens ein Sperling, der wurde getötet und über einem Behälter mit Wasser geschlachtet. Und der Blutfluss dieses Vogels hat eben die Reinigung symbolisiert. Und die Person, Mann oder Frau, musste sich dann durch das Besprengen mit Blut und Wasser von dieser Unreinheit reinigen, bevor sie wieder in die Gemeinschaft aufgenommen werden konnten. Also das sind alles Sachen, die die Menschen damals machen mussten, um überhaupt ja präsentabel zu sein in irgendeiner Weise, um in der Gemeinschaft überhaupt sein zu können. Und ja, die Unreinheit oder die Sünde, das kam natürlich immer alles wieder. Das war nichts, was man einmal gemacht hat und dann war gut, sondern das war etwas Permanentes. Und ich habe ja gerade gesagt, dadurch, dass Jesus sich am Kreuz für uns geopfert hat, können wir eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Und das bedeutet nicht nur, dass wir direkt mit Gott sprechen können. Also du kannst dich jetzt hinsetzen, den Podcast eben kurz auf Pause stellen und zu Gott sprechen und ihm irgendetwas sagen. Du brauchst dafür keinen Vermittler, weil den Juden waren das die Hohenpriester. Sondern das bedeutet auch, dass Gott dir vergibt und dass er dich annimmt, so wie du bist, und dass du auf ihn vertrauen kannst, dass du weißt, dass er für dich sorgt. Das ist schon mal sehr, sehr großartig alles miteinander, finde ich. Aber da gibt es noch einen ziemlich guten Bonus, nämlich den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ziemlich unterschätzt generell und dabei spielt er eine total wichtige Rolle, weil er macht diese Beziehung zwischen dir und Gott lebendig und erfahrbar. Es wäre sonst eher theoretisch oder intellektuell, aber der Heilige Geist führt dich im Alltag, der zeigt dir, was ist Gottes Wille für dein Leben, der zeigt dir, in welche Richtung sollst du gehen. Der hilft dir auch, Gottes Wort zu verstehen, wenn du die Bibel liest. Der macht das lebendig. Der sorgt dafür, dass da nicht einfach nur irgendwelche gedruckten Wörter stehen, sondern dass das wirklich was mit dir macht und dass dir das zeigt, wie du in deinem Leben, ja, wie du leben sollst, was du tun sollst. Und er gibt dir auch die Kraft, für deinen Glauben einzustehen und ihn an andere weiterzugeben. Und dann, ja, gibt er dir auch die Weisheit, wie du das machen sollst, welche Worte du verwenden sollst, wie du genau vorgehst bei welchen Menschen. Und der Heilige Geist wirkt in dir, um dich zu verändern, um dich Gott ähnlicher zu machen. Weil das ist ja das Tolle, was passiert, wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir transformiert, wir werden zu neuen Menschen. Das habe ich ja auch in meinem Glaubenszeugnis, in meinem Testimony erzählt, dass da wirklich eine Änderung passiert. Und das passiert bei allen Menschen und das ist einfach so faszinierend. Das ist etwas, ja, das kann einfach nicht aus dem Nichts, einfach nur aus dem einzelnen Menschen heraus passieren. Das ist extrem unwahrscheinlich. Sondern wir werden wirklich zu einer neuen Schöpfung und unser Leben beginnt neu. Deswegen ja auch die Taufe, deswegen dieses aus dem Wasser herauskommen. Es beginnt ein neues Leben als Kind Gottes. Und da mache ich auch noch eine Folge dazu, wo es um den Heiligen Geist geht, total wichtig. Und noch eine andere Folge, der es darum geht, was sich in deinem Leben ändert, wenn du beginnst zu glauben. Also ich habe so eine lange Liste, ich habe schon mittlerweile 2 Tabellen, wo meine ganzen Ideen für Folgen drinstehen. Wenn du Wünsche hast, schreib mir gerne. Ja, aber die persönliche Beziehung zu Gott, die ist eben ohne den Heiligen Geist überhaupt nicht zu verstehen. Also nochmal, durch den Opfertod Jesu werden wir ein für alle Mal von der Sünde gereinigt und dann werden wir eben auch zu einem Tempel des Heiligen Geistes. Das schreibt Paulus im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 6, Vers 19. Und das bedeutet eben, dass der Heilige Geist, das ist Gott im Prinzip, dauerhaft in uns wohnt. Also wir haben Gott in uns und das ist einfach so unglaublich. Ja, und das ist eben auch dadurch passiert, dass Jesus sich für uns am Kreuz geopfert hat, weil dann kam ja Pfingsten, dann kam der Heilige Geist und so weiter. Aber dazu, wie gesagt, mehr in einer anderen Folge, wenn du merkst, du bist, ja, vielleicht bist du gläubig, aber du hast so den Kontakt vielleicht verloren zu deinem Glauben, zu Gott. Du spürst, das ist irgendwie kein lebendiger Glaube mehr. Es ist nicht mehr so, wie das früher war, aber du möchtest das gerne zurückhaben. Aber du weißt auch nicht, wie. Du hast vielleicht keine gläubigen Menschen in deiner Umgebung, in deiner Familie, in deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Dann vereinbare gerne ein Gespräch mit mir und wir sprechen darüber. Und ich gebe dir ja ein paar Tipps mit, was du tun kannst, um deine Beziehung zu Gott wieder lebendig zu gestalten, weil das ist etwas, ja, das Wertvollste, was wir in unserem Leben haben. Und wenn du denkst, okay, das hört sich jetzt alles ganz gut an, aber irgendwie, wie fange ich denn jetzt an zu glauben? Das kann ich ja nicht einfach so machen. So ging mir das auch. Und ich bin so dankbar, dass ich meinen ja, jetzigen Mann hatte, der mir da geholfen hat. Aber hätte der mir nicht geholfen, keine Ahnung, dann wäre ich jetzt, glaube ich, nicht hier und würde in dieses Mikrofon sprechen. Und ich möchte gerne die Person sein, die dir hilft, dahin zu kommen, weil es einfach so ein, ja, so eine unglaublich positive Veränderung für das eigene Leben, so eine 180-Grad-Wendung, die ja einfach so viel Frieden und Ruhe und Glück bringt, echtes Glück, das andauert. Und ja, auch wenn du das möchtest, dann vereinbare gerne ein Gespräch. Den Link findest du in den Shownotes und wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.